Hallo und herzlich willkommen bei Work-Life Stories. Ich bin Mona Rüssmann und in diesem Podcast geht es um die Faszination des Neustarts. Beruflich, privat oder gleich beides zusammen. Spannende Menschen erzählen hier von ungewöhnlichen Lebenswegen und mutigen Entscheidungen. Lass dich inspirieren. Ich wünsche dir viel Freude beim Anhören dieser Episode. Los geht's! Ich habe heute die große Freude, die aktuelle Podcast-Episode mal wieder live aufzunehmen. Und es ist erstmals auch ein Videorecording dabei. Ihr könnt also entscheiden, ob ihr die Podcast-Folge anhören möchtet oder ob ihr sie parallel auch auf Video anschauen möchtet. Ich sitze hier bei einem schönen Glas Sekko zusammen mit der Aline Knoth vom Weingut Knoth Trossen.
Genau.
Im wunderbaren Kröf an der Mosel. Und die Aline übernimmt gerade mit ihrer Schwester Josephine das elterliche Weingut.
Das ist richtig.
Aline und ich kennen uns von Alines Praktikum bei BMW. Sie ist also, wie das in den Work-Life-Stories so ist, nicht direkt mit der Arbeit auf dem Weingut und als Winzerin gestartet, sondern sie hat erstmal einen ganz anderen Weg eingeschlagen, genauso wie ihre Schwester. Ich habe in der Vorbereitung auf diesen Podcast total viel gelernt über die Entwicklung der Moselregion und auch über den Generationswechsel im Weingeschäft und freue mich jetzt sehr auf weitere Erkenntnisse. Aline, herzlich willkommen bei den Work-Life Stories.
Hallo Mona, danke, dass ich heute hier sein darf.
Sehr schön. Es geht hier schon total gut los mit einem Glas Sekko von eurem Weingut. Was trinken wir denn da und was ist das Besondere daran?
Also wir trinken jetzt hier einen schönen, frischen und fruchtigen Sekko. Sekko wird ganz einfach hergestellt. Wir bauen den Wein ganz normal aus im Edelstahltank und geben dann nachher hochkonzentriert die Kohlensäure hinzu. Kann man sich also so vorstellen, wie wenn man Sprudel im Sodastream macht. So ungefähr wird auch der Sekko gemacht. Ich würde es aber nicht empfehlen, das mal nachzumachen im Sodastream. Das kann nämlich gerne explodieren.
Dann komme ich lieber zu euch, aber anstoßen mit
dir. Genau. Cheers.
Ich freue mich auf das Gespräch. Sehr lecker. Ein Schlückchen kriege ich hin. Weinprobe vor dem Podcast wäre, glaube ich, keine gute Idee gewesen.
Ach, der ist ja schon leicht mit 11 Volumenprozent.
Sehr schön. Wir starten mal mit deiner beruflichen Reise. Wir beide kennen uns von deinem Praktikum bei BMW.
Genau.
Du hast damals noch BWL studiert, hast deinen Bachelor gemacht. Was war denn dein eigentliches Berufsziel, als du eingestiegen bist?
Ja, also eigentlich war mein Ziel, irgendwann im Marketing zu arbeiten, weswegen ich ja dann auch bei BMW mein Praktikum bei Financial Services im Marketingbereich gemacht habe. Und ja, dann kam alles anders.
Ich glaube, diesen Wunsch, ein Familienunternehmen weiterzuführen, könnte ich mir vorstellen, haben alle Eltern.
Absolut. Auch die Großeltern.
Glaube ich. Du hast dich dann erstmal dagegen entschieden, dein Studium absolviert und bist ins Ausland gegangen.
Genau.
Nach Südafrika.
Richtig.
Warum Südafrika? Wegen des guten Weins?
Ja, unter anderem. Ich bin 2017 nach meinem Praktikum bei euch durch Südafrika gereist mit meiner besten Freundin 6 Wochen. Und da ich im Studium noch kein Auslandssemester hatte, dachte ich mir, okay, jetzt ist die Chance, einfach mal im Ausland zu arbeiten. Und dann habe ich mir ganz einfach einen Job gesucht in Südafrika, in Kapstadt. Und das hat dann auch geklappt.
Toll, aber eher marketingbezogen.
Genau, ja. Ich habe im Marketingbereich da gearbeitet.
Ich glaube, das hättest du auch gut machen können.
Ja.
Aber dann muss ja irgendwas passiert sein. Dann gab es irgendwie ein Umdenken oder irgendein Ereignis, was sich dann irgendwie,
ja,
irgendwie in dein Leben getreten ist. Gab es einen Wendepunkt?
Ja, absolut. Corona kam.
Okay, da war es wieder.
Genau. Für manche zum Nachteil, bei uns war es definitiv ein Vorteil. Also klar, durch Südafrika, Kapstadt ist natürlich eine tolle Weingegend. Und da ist eine ganz andere Atmosphäre. Da sind ganz viele junge Leute am Wochenende auf den Weingütern und trinken einfach ein schönes Glas Wein und genießen irgendwie die Aussicht und die Atmosphäre. Und das hat bei mir schon so ein bisschen was verändert im Denken. Und ja, da kam Corona. Ich bin mit dem letzten Rückholflieger mit Lufthansa zurück aufs Weingut meiner Eltern gekommen. Hab noch das erste halbe Jahr remote gearbeitet für die Firma in Kapstadt und habe dann gekündigt und wollte mir eigentlich im Kölner Raum einen Job im Marketing suchen. Aber während Corona war das natürlich ganz schön schwierig. Und dann haben meine Eltern gesagt, hey Aline, bleib doch einfach mal bei uns, helfen ein bisschen mit. Du bist währenddessen von uns krankenversichert und kannst dann ganz entspannt einen Job suchen.
Ah
Ja,
ja,
dann
das war
kam.
natürlich
Das war sehr gut von meinen Eltern.
die praktische Sache daran, genau. Aber du musst ja dann doch irgendwie wieder Lust entwickelt haben
Ja,
dazu, oder?
naja, Corona, ne, bei uns war alles geschlossen. Keiner konnte uns besuchen durch den Lockdown. Wir füllen meistens im März den ersten Jahrgang ab. Bedeutet, dass unser ganzer Keller voller Wein war. Aber dadurch, dass unser Gästehaus zu war, keine Restaurants konnten besucht werden, keine Weinfeste haben stattgefunden, mussten wir uns natürlich eine andere Alternative suchen, um den Wein an den Mann zu bekommen. Und dann haben wir mit Social Media begonnen.
Ja, da sprechen wir nachher noch drüber. Da hatten wir auch einmal den großen Genuss als BMW-Team, eine virtuelle Weinprobe bei
Genau,
euch
richtig.
genießen zu dürfen. Das
Richtig.
fand ich total klasse. Da kommen wir nachher noch mal dazu. Du hast dich dann aber irgendwann entschieden, Familienunternehmen it is,
Ja.
und hast dann aber noch mal eine komplette Ausbildung begonnen. Du hast eine
Genau.
Ausbildung zur Winzerin
Richtig.
absolviert. Aber das macht man dann nicht im elterlichen Betrieb, da bist du in ein anderes Unternehmen.
Also man könnte das rein theoretisch auch im elterlichen Betrieb machen, aber man empfiehlt immer, nochmal in einen anderen Betrieb reinzugehen, um vielleicht nochmal neue Philosophien kennenzulernen, vielleicht andere Macharbeiten, wie man es vielleicht besser macht oder wie man es vielleicht schlechter macht, je nachdem. Und für mich war es halt auch einfach wichtig, in einem anderen Betrieb zu sein. Weil ich liebe meine Eltern, meine Familie, aber trotzdem ist es, glaube ich, nochmal, um ein bisschen mehr Erfahrung zu sammeln, nochmal besser in einem anderen Betrieb zu machen.
Und wo warst du da? Auch hier in der
Ich.
Region?
Ja, genau, 10 Minuten entfernt bei Weingut Markus Molitor in Wehlen.
Und wie ist das dann? Das ist wahrscheinlich ein, also ich würde mal meinen, man kennt sich wahrscheinlich hier so in der Gegend. Und
Ja.
wie ist das denn? Warst du da die Kleine, die jetzt vom Knot kommt? Oder war das schon, warst du schon eine Azubine wie alle anderen?
Ja, also dadurch, dass ich hier schon aufgewachsen bin auf dem Weingut und natürlich von klein an mitgeholfen habe, waren mir natürlich schon viele Aufgaben vertraut. Und deswegen konnte ich eigentlich auch schon direkt mit der Arbeit beginnen. Man musste mir nicht viel erklären. Natürlich manche arbeiten, aber ja, das eigenständige und selbstständige Arbeiten, das hatte ich dann schon
Ja.
drin.
Was umfasst alles so eine Winzerinnenausbildung?
Also ich hatte eine klassische Ausbildung, bedeutet, ich hatte 3 Wochen im Betrieb, quasi habe ich gearbeitet und dann hatte ich eine Woche immer Blockunterricht. Und dann kann man verschiedene Perspekte abklappern. Wir haben einmal die Kellerarbeit, wir haben den Außenbetrieb, also alle We arbeiten im Weinberg, Logistik, Versand, Etikettieren, Abfüllen und natürlich Marketing und Winothek. Und mir war es halt wichtig, überwiegend im Keller zu sein, weil das eigentlich noch so die Arbeit war, die ich hier bei meinen Eltern immer gemieden habe.
Okay.
Und deswegen war ich überwiegend immer im Keller unterwegs.
Es ist jetzt interessant, dass du das sagst, weil meine nächste Frage wäre, wenn du heute auf dem heimischen Weingut unterwegs bist,
Ja.
wo bist du denn am liebsten? Wo fühlst du dich am meisten zu Hause?
Also am liebsten macht mir eigentlich die Spaß, am liebsten macht mir die Arbeit im Weinberg Spaß, weil ich das natürlich sehr gerne mag, in der Natur zu arbeiten und bei der Aussicht hier in der Mosel ist es natürlich traumhaft. Aber was den Beruf so einzigartig macht, ist einfach die Abwechslung. Also wir können in der Natur arbeiten, im Weinberg, wir können aber auch in den Keller gehen, da sehen wir keine Leute, wir haben den direkten Kundenkontakt bei den Weinproben vor Ort. Im Marketing können wir uns durch Flyer, Prospekte, Social Media unheimlich unsere Kreativität ausüben. Und das ist eigentlich das Schöne.
Das ist ein sehr abwechslungsreicher Beruf,
Ja,
ne?
absolut.
Was macht dir am wenigsten Spaß? Die Gegenfrage sozusagen.
Oh, da gibt es auch ganz schön viele Sachen. Also was mir am wenigsten Spaß macht, ist tendenziell einfach die monotonen Arbeiten, wie etikettieren oder abfüllen, die ganze Zeit Flaschen draufstellen. Das ist das, was ich eigentlich weniger gerne mache. Aber das ist Gott sei Dank nur 1, 2 Wochen im Jahr und dann ist es schon wieder vorbei.
Du verbindest, hast du ja vorhin gesagt, das Thema Wein mit dem Thema Social Media.
Absolut.
Das fand ich erstmal interessant, weil Wein ja in erster Linie etwas für die Sinne, Nase und Gaumen ist. Und
Richtig.
ich finde erst eher in zweiter Linie etwas fürs Auge. Und du hast es aber so ein bisschen anders aufgezogen. Wie ist es dazu
Genau.
gekommen? Wahrscheinlich auch über Corona,
Richtig,
richtig?
ja. Ich habe ja eben schon angesprochen, dass wir einfach neue Wege versucht haben zu gehen, um einfach auf unser Weingut aufmerksam zu machen. Und da war ja Corona eine ganz dankbare Zeit. Unseren Instagram-Account hatten wir eigentlich schon lange Zeit davor, aber wir haben mit TikTok angefangen, als einer der ersten Weingüter aus Deutschland.
Tatsächlich.
Ja. Und ja, das war unheimlich dankbar damals. Wir haben mit ganz einfachen Videos angefangen und haben gemerkt, hey, da ist ganz viel Nachfrage nach banalen Weinfragen, die für uns eigentlich klar sind, weil wir natürlich hier aufgewachsen sind, aber für die normalen Leute draußen komplett weit entfernt ist. Und dann haben wir ganz normale Fragen beantwortet, wie wird Wein hergestellt? Und dann waren wir nach 3 Monaten schon bei 10.000 Follower und haben dann weiter darauf aufgebaut und dann nachher auch die Videos von TikTok auf Instagram hochgeladen. Ja, und so ein bisschen hat auch Background-Videos gezeigt, die arbeiten im Weinberg, hatten eigentlich so am Ende einen schönen Mix aus Weinwissen-Videos, hinter den Kulissen-Videos. Wir haben auch immer Weinpakete gepackt für die Community, die wir uns bestellt haben. Also das war eigentlich ein schöner Mix am Ende des Tages.
Und das wird auch richtig nachgefragt. Ich habe gesehen, du hast auf TikTok über 50.000 Follower.
Mittlerweile, ja.
Und auf Instagram ist es auch stetig am Wachsen. Ja. Also es scheint die Leute zu interessieren. Und ich habe auch gedacht, als ich das vorbereitet habe, ja, also ich glaube, viele von uns trinken gerne Wein und Prosecco und alles Mögliche. Aber ich habe auch gedacht, bei manchen Fragen muss ich echt überlegen, ob es blöde Fragen sind, weil ich weiß über, wie kommt denn der Wein in die Flasche?
Ja.
Oder was passiert denn im Hang? Was passiert denn bei der Ernte? Das ist einfach nicht so Wissen, was so gängig verfügbar
Richtig.
Ist. Von daher kann ich mir das total gut vorstellen.
Absolut,
das
vor allem,
wenn man
nicht in einer Weinbauregion aufwächst,
genau.
Ist das natürlich ganz weit entfernt. Und woher soll man das auch wissen?
Ja, ich bin ja im Norden aufgewachsen.
Dann ist nördlich.
Musste alles importiert werden, genau. Lass uns ein bisschen über das Familienunternehmen sprechen. Deine Großeltern haben das Weingut gegründet.
Genau.
Wie ist da Opa darauf gekommen? Wie schafft man sich das Wissen drauf? Also hat er auch damals eine Winzerausbildung gemacht?
Ja.
Oder hat er einfach mal losgelegt mit einem Stück Wein?
Also Weinbau ist schon sehr lange in unserer Familie. Auch die Eltern von meinem Opa hatten bereits ein Weingut und von meiner Oma auch. Und mein Opa, oder früher hat man natürlich das Weingut an den Erstgeborenen weitergegeben und mein Opa war das nicht und deswegen hat er hier damals ein eigenes Weingut gegründet und aufgebaut mit meiner Oma zusammen. Und deswegen haben wir auch den Doppelnamen Knot Trossen. Knot ist von meinem Opa, Trossen von meiner Oma. Und weil man hier in einer kleinen Ortschaft ist in Kröf mit 2500 Einwohnern, sind natürlich beide Nachnamen sehr, sehr gängig hier. Und deswegen hat man sich damals einfach für diesen Doppelnamen entschieden. Und dann haben die nach und nach investiert und das Weingut aufgebaut. Und mein Papa ist dann eingestiegen in den 80er Jahren. In den 90er Jahren kam dann meine Mama dazu. Und jetzt haben wir hier eigentlich ein topmodernes Weingut stehen.
Ein topmodernes Weingut und Familienunternehmen.
Richtig.
Wie läuft sowas? Wie erwirbt man einen Weinberg? Stelle ich mir gar nicht so, also gerade in dieser Gegend hier, also so riesig ist die Fläche ja nicht. Also bewirbt man sich da oder werden die zum Verkauf?
Ja, also wenn man Glück hat, fragt der Nachbar, der neben einem den Weinberg hat, dass man den Weinberg übernehmen möchte, weil er aufhört. Oder die Weinbergsflächen werden ganz einfach in der Zeitung ausgeschrieben und dann kann man die ganz normal kaufen.
Ach, das wird tatsächlich ausgeschrieben.
Ja.
Es wird nicht durchgereicht, sondern ab und zu wird was frei.
Genau.
Und wenn es dazu
wenn
passt,
der Winzerkollege keinen findet, dann wird das in der Zeitung publiziert. Ansonsten über Mundpropaganda wird rumgefragt.
Okay, und das funktioniert wahrscheinlich dann auch.
Ja, absolut. Also ich meine, hier in Kröf sind unheimlich viele Altwinzer, die jetzt auch in den nächsten 10 Jahren aufhören werden, weil keine Generation da ist oder kein Nachwuchs da ist, der das Weingut übernehmen möchte.
Ja.
Und deswegen haben wir hier eigentlich noch relativ viel Glück, dass uns die Weinberge in naher Zukunft nicht ausgehen.
Ja, wie gut, dass ihr da seid.
Ja.
Und ich habe gesehen, ein positives Urteil vom Opa für einen Jahrgang, für einen Wein, ist immer noch ein Ritterschlag für
Absolut,
euch, oder?
Ja.
Wenn der Opa sagt, ist trinkbar.
Ja.
Dann kann er raus.
Genau, also von Opa die Meinung ist immer noch die wichtigste.
Schon, oder?
Ja.
Schon. Also ist das wirklich so, dass er die letzte Qualitätskontrolle ist, bevor es auf die Reise geht?
Ja, absolut. Mit meinem Papa zusammen. Aber wenn Opa den Wein gut findet, dann ist immer ein Ritterschlag.
Ach, ja, schön. Das hält ihn wahrscheinlich ja auch, hält ihn jung und gesund, ne?
Ja, absolut. Also der hat das Weingut mit aufgebaut.
Und die Freude auch, ne, dass er es weiterführt.
Also,
das ist toll.
Ja, der war einer, der am lautesten gejubelt hat, als wir gesagt haben, dass wir 22 einsteigen.
Schön. Ah, das ist toll zu hören.
Ja.
Wie geht ihr denn mit Meinungsverschiedenheiten um? Also so, wir können ja, wenn ein Tag im Büro jetzt irgendwie so ein bisschen mäßig war, dann wissen wir ja, okay, am Abend trennen sich unsere Wege und am nächsten Tag sieht es dann vielleicht schon wieder anders aus. Aber ihr geht dann zusammen Abendessen.
Ja.
Wie kann man sich da professionell abgrenzen? Wie funktioniert
das? Ja, das ist schwierig. Also ich meine, wir sind eine normale Familie und ich glaube, da knallt es in jeder Familie auch gerne mal. Bei uns kann das auch schon mal jeden Tag vorkommen, weil mein Papa hat natürlich zwei sehr ja eigenständige Powerfrauen großgezogen. Die haben natürlich auch ihre eigene Meinung und mein Papa hat auch seine eigene Meinung. Aber wir sprechen dann meistens direkt darüber und sagen klar, was los ist. Und am Ende des Tages hat sich jeder wieder lieb und dann ist wieder alles gut und dann kann der nächste Tag auch wieder kommen. Aber er hat es nicht immer einfach.
Aber raus muss es schon, ne?
Ja. Ja. Ganz, ganz wichtig. Also bei uns wird sich eigentlich kein Frust irgendwie angesammelt. Wir sagen immer direkt, was Sache ist. Und dann ist auch nach 10 Minuten wieder heile Welt. Also.
Ja, ist ja wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, dann so loszulassen und zu sagen, nee, ich vertraue jetzt mal.
Ja.
Vielleicht ist nicht alles so, wie ich es machen würde, aber vielleicht geht's ja auch gut. Und dieses ganze Thema Social Media kann ich mir schon vorstellen, ja, wenn man das nicht kennt, dass es auch erstmal ein Schritt ist, zu sagen,
richtig,
ich vertraue jetzt mal,
ja,
das werden die schon machen.
Also ich muss auch sagen, Hut ab an meinen Papa, der hat den ganzen Spaß von Anfang an mitgemacht, war natürlich am Anfang ein bisschen skeptisch, ja, warum macht er hier den ganzen Tag Videos, aber als er dann gesehen hat, was dabei rausgekommen ist, war der Feuer und Flamme und ich meine, er ist auch immer in manchen Videos auch zu sehen,
ja,
hat auch immer Spaß dran und von daher hat er eigentlich immer alles unterstützt. Nach wie vor.
Ja, das ist schön. Ja, sieht man, dass ihm auch das Ganze Freude macht.
Ja.
Das geht ja auch gut weiter. Genau. Lass uns mal ein bisschen über die Moselregion sprechen. Ich habe in der Vorbereitung gelernt, dass die Mosel das älteste Weinanbaugebiet Deutschlands ist oder eines der ältesten Weinanbaugebiete. Ich habe unter anderem eine Reportage angesehen, da wart ihr auch drin, mit dem wunderbaren Titel Mosel statt Malle.
Ja.
Fand ich mega cool.
Herrlich.
Und ich hatte den Eindruck, dass die Region so etwas ist oder lange Zeit etwas war, was eher die Generation meiner Eltern so angesprochen
absolut
hat als Reiseziel. Ja. So, wir gehen jetzt mal an die Mosel und testen ein bisschen Wein. Jetzt habe ich gelernt, das scheint sich zu wandeln und die Unternehmen hier vor Ort, die reagieren auch entsprechend drauf.
Richtig.
Erzähl doch mal so ein bisschen, was hat sich verändert und was machen die jungen Unternehmen, um diesen Trend zu unterstützen?
Ja, also ganz genau so, wie du es gesagt hast, früher war die Mosel eigentlich eher für das ältere Publikum. Man hat immer gesagt, die Mosel kann ich auch, wenn ich in Rente bin. Ich gehe jetzt erstmal in die große, weite Welt. Und jetzt haben wir hier komplett durchmischtes Publikum. Mein Papa sagt immer, früher war der einer der Jüngsten auf der Weinproben. Jetzt ist er einer der Ältesten, weil wir doch sehr viel junges Publikum hier hinbekommen. Und was sich verändert hat, tut's mir leid, wenn ich das schon wieder sage, aber Corona.
Ja.
Weil viele einfach auch die Moselregion in der Zeit für sich entdeckt haben, weil sie nicht ins Ausland fliegen konnten. Und kamen hier hin und haben gemerkt, hey, wie schön es hier eigentlich ist, nur 2 Stunden vom Heimatort entfernt. Und natürlich haben die ganzen Unternehmen hier in der Umgebung auch darauf reagiert, haben viel modernisiert. Natürlich auch Social Media hat einen großen Anteil daran gehabt. Und ja, wir versuchen einfach durch neue Ideen die Mosel attraktiver zu machen.
Ja, ich traue es mich ja kaum zu sagen, ich bin auch das erste Mal da und das gefällt mir super gut. Es ist jetzt gerade Osterzeit, es ist mildes Klima, es wird alles gerade grün, es ist landschaftlich wunderschön.
Ja.
Man sieht, dass es alles so mit Liebe hergerichtet ist hier alles.
Richtig.
Also wir sprechen in fast jeder meiner Podcast-Episoden einmal über das Thema Corona und für wirklich fast alle hat sich irgendetwas verändert. So,
ja.
Das sind auch oft harte Veränderungen. Von daher, es darf ja auch mal was Positives sein.
Absolut.
Ne? Es darf ja auch mal aus einer Krise sich was Positives entwickeln. Und
richtig,
was Schönes vorangehen. Also finde ich mega schön.
Ja.
Also toll. Ich hoffe, das geht weiterhin so aufwärts.
Auf jeden Fall.
Ihr als Weingut bietet das gesamte Sortiment an. Also Weißwein, Rotwein, Rosé und die Bubbles.
Genau, richtig.
Und ich habe gesehen, ihr habt gerade neue Weinberge angepflanzt. Das war auch ein Video von dir, wie man neue Weinreben setzt.
Richtig.
Jetzt muss ich nochmal fragen, mag auch eine blöde Frage sein, aber ich weiß das wirklich nicht. Waren da vorher ältere Weinreben? Also war das ein alter Weinberg oder ist das ein ganz neues Areal?
Teils, teils. Also wir haben bei zwei Weinbergsflächen haben wir quasi den alten Weinberg gerodet, weil der einfach nicht mehr wirtschaftlich war und haben dann da neue Reben angepflanzt. Und bei dem anderen war es eine Brachefläche gewesen, wo vorher ja wilde Büsche gewachsen sind und die haben wir dann auch gerodet und neu angepflanzt.
Das heißt, manchmal sind dann die Reben nicht mehr so ergiebig, wenn sie ein bestimmtes Alter erreichen. Ist das so?
Genau. Also in der Regel sagt man, dass so ein Weinstock 25 bis 35 Jahre hält. Es gibt natürlich auch Ausreißer, 80, 100 Jahre alte Reben, aber im Durchschnitt ist es so um die 35 Jahre alt, weil je älter der Rebstock wird, desto weniger Ertrag hat er am Ende des Tages und wir haben im Weinbau eine Pilzkrankheit. Ich will nicht so weit rausgehen, aber die nennt sich Esca und die ist ein Pilzgeflecht im Rebstock drin und dann kommen das ist ein Pilzgeflecht, das legt sich über die Leitbahnen im Rebstock und dann kommen keine Nährstoffe mehr an die Reben und dann stirbt er irgendwann ab. Und das kann ein Prozess von mehreren Jahren sein oder es geht ganz schnell und dafür gibt es eigentlich keine Heilung. Man muss den Rebstock rausholen und neu nachpflanzen.
Okay. Ja, krass. Ich habe nämlich gestern im Restaurant tatsächlich natürlich aufmerksam die Weinkarte studiert und da war tatsächlich ein Wein im Angebot, wo stand, der Rebstock ist 100 bis 120 Jahre alt. Da habe ich gedacht, wie krass ist das denn?
Ja, das
was
Wahnsinn.
Für eine lange Zeit, weil das ja immer unterschiedliche Generationen sind, die den dann bewirtschaften
Richtig.
Müssen. Da habe ich gedacht, ja, so eine ähnliche Frage habe ich doch. Habe ich wieder was gelernt?
Ja.
Und nach welchen Kriterien legt ihr fest, welcher Wein angebaut werden soll? Also was wird das? Das ist ja wahrscheinlich vom Boden, von...
Genau,
und
das sind erstmal die klimatischen Bedingungen. Wie ist der Winkel zur Sonne? Ist der Pflanzort eher kühl? Ist er eher warm? Kommt die Sonne da oft hin? Und dann entscheiden wir nach unserem eigenen Empfinden, welche Rebsorte wir gerne haben möchten und pflanzen die dann an.
Also es kann jetzt eine rote Traube gepflanzt werden, wo vorher eine weiße war.
Ja,
das
funktioniert.
Ah, okay. Ich dachte, das wäre irgendwie von der Lage abhängig. Hier geht nur rot, weil wärmer oder...
Nee, also tendenziell kannst du Rotweine eigentlich überall anbauen, aber es gibt natürlich Orte, die sind besser als andere Orte.
Okay, das weiß man dann durch Erfahrung.
Ja.
Und
richtig. Und im Zweifelsfall kannst du genügend Stellen anschreiben oder ansprechen, die werden dich dann beraten.
Okay. Ja, spannend. Gibt es einen Moment im Weinjahr, auf den du dich immer ganz besonders freust?
Ja, das ist tatsächlich die Weinlese, weil da sieht man einfach, dass das ganze Jahr stecken wir unsere ganze Arbeit hinein und am Ende sehen wir dann halt einfach, was dabei rausgekommen ist. Die Trauben, die wir dann ernten, das ist eigentlich immer ein ganz besonderer Moment für uns.
Da wird auch probiert vor Ort, oder?
Richtig.
Also, weißt du, also schon, die Traube nascht, weiß man dann schon, oh, das wird was, das wird richtig gut.
Ja, also wir versuchen immer, den perfekten Reifepunkt zu finden. Und dann müssen wir natürlich tagtäglich in die Weinberge reingehen und halt auch Geschmacksproben machen. Natürlich schauen wir auch, wie die Säure oder der Zucker ist. Aber am Ende des Tages geht es auch nach dem Geschmack. Und dann entscheiden wir, welchen Weinberg wir als erstes ernten.
Und wann geht's los?
Das ist immer unterschiedlich. Also meistens geht's hier in der Mosel so Mitte September los. Es gibt natürlich Rebsorten, die sind ein bisschen früher reif als andere. Riesling ist meistens erst Ende September, Anfang Oktober reif. Und wenn wir zum Beispiel Müller-Thurgau haben als Rebsorte, die ist immer relativ früh reif.
Okay. Also
dann
direkt nach den Sommerferien.
Genau, ja. Dann
fängt
die Primetime an.
Ja. Da gibt es dann viel zu tun.
Ja.
Müsst ihr dann auch immer die Teams aufstocken, weil das kann ja wahrscheinlich nicht alles maschinengestützt.
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Also es ist enorm schwierig, gutes Personal zu finden, die auch wirklich Bock haben, im Weinberg zu stehen, weil es natürlich ein Knochenjob ist am Ende des Tages. Wir sind jetzt ein kleiner Familienbetrieb, also bei uns hilft und unterstützt die ganze Familie. Aber von außerhalb haben wir jetzt noch keine Helfer, weil wir sind jetzt bei 4,5 Hektar, das ist alles noch überschaubar. Aber ich war zum Beispiel bei Markus Molitor, habe meine Ausbildung gemacht, die haben 130 Hektar.
Okay.
Und da brauchst du natürlich ein Ernteteam am Ende des Tages im Herbst von 80, 90 Leuten.
Wow, okay. Ja, das ist ja dann nur kurzfristig, ne? Du brauchst die dann ja nicht das ganze Jahr, sondern
genau, nur
für die Zeit.
Richtig.
Ne? Ja, da haben wahrscheinlich viele, die in der Landwirtschaft tätig sind, ob es die Spargelbauern sind oder alle mit dem saisonalen Gemüse.
Ja.
Obst und Gemüse haben da wahrscheinlich mit zu tun, ne?
Ja.
Ich habe, als ich vorbereitet habe, habe ich mich nochmal so ein bisschen an so ein paar Dinge erinnert und unter anderem habe ich mich an diese Wetterkatastrophe im Ahrtal erinnert. Und ich glaube, da haben wir ja alle mitgefühlt,
Ja,
wie
war
schlecht
ganz
es den
schlimm.
Leuten gegangen ist, wie schnell das ging, wie machtlos alle waren.
Ja.
Und das Ganze ist ja dann so ein bisschen, hat sich dann ja so ein bisschen gewandelt in einen Hoffnungsschimmer, finde ich. Was mir gut gefallen hat, war da der Verkauf des unser schlimmst, also der Verkauf des schlimmsten Jahrgangs, und da hieß dann unser schlimmster Jahrgang.
Ja.
Da haben die, glaube ich, also da ich ja Marketing sehr gerne mag und du ja auch, ist mir da ja gleich das Herz aufgegangen. Ich habe dann gar keinen mehr bestellen können. Ich glaube, die waren relativ
Ja, es
schnell weg.
gab viele Initiativen, die auch dann Flutwein verkauft haben, der dann
Ja.
rumgeschwommen ist und einfach noch so ein bisschen die Reste von der Katastrophe an der Flasche hatten. Die
Genau,
wurden nicht
Schlamm
sauber,
verspritzt
genau,
und
die wurden
so.
nicht sauber gemacht und da ist echt auch viel zusammengekommen. Auch wir Winzer haben viel gespendet
Ja.
und haben dann die Einnahmen an die Ahrkatastrophe weitergegeben, an die einheimischen Winzer.
Ja. Ja, das war schon. Also wir können ja auch Solidarität, ne? Das ist ja
Absolut.
dann immer ganz schön zu sehen. Aber ich bin dann auf die Frage gekommen, ist euch das auch schon mal passiert, dass ihr einen Jahrgang sozusagen komplett verloren geben musstet, weil einfach etwas nicht funktioniert hat?
Also
Und was macht man dann? Wie geht man damit um?
ja, einen kompletten Jahrgang jetzt nicht bei uns persönlich. Also wir hatten beispielsweise jetzt der letzte Jahrgang, 24, war kein einfaches Jahr, weil
Okay.
wir hatten jetzt genau um diese Zeit hatten wir Frost. 3 Wochen später hatten wir Hagel und dann hatten wir einen recht bescheidenen Sommer mit sehr viel Regenschauern und Pflanzenschutz und wir haben tatsächlich 50% weniger Ertrag dieses Jahr. Also es ist einer der kleinsten Jahrgänge, die wir nach Hause gebracht haben. Viele Bio-Winzer haben fast 80% Ertragsausfall. Aber ja, sowas wie an der Art, so eine Flutkatastrophe hatten wir tatsächlich auch in den 70er, 80er Jahren hier in der Mosel, hier in Kröf. Daraufhin wurden dann in den Weinbergen Auffangbecken reingebaut, dass sie in den Schneisen, wo es ins Tal runtergeht, das Wasser auffangen können.
Ah ja, also sowas könnte euch gar nicht
Jetzt,
passieren,
danach ist
hoffentlich.
es nicht mehr passiert, aber Hochwasser haben wir immer 3, 4 Mal im Jahr.
Okay.
Also daran sind wir gewöhnt.
Seid ihr gewöhnt? Ja, mit ein bisschen, also es sind wahrscheinlich alle dran gewöhnt, aber ich glaube, damals war es das Tempo.
Ja klar, das kam ja von jetzt auf gleich in
Ja.
das Tal hinunter. Das ist hier in der Mosel. Wenn wir Hochwasser haben, dann steigt es schon langsam an und wir können uns darauf vorbereiten.
Ja, mit ein bisschen mehr
Ja.
Vorbereitungszeit kann man zumindest noch das
Richtig.
Wichtigste dann retten. In meiner letzten Podcast-Episode ging es ganz viel um das Thema Klima. Ich habe jetzt schon gelesen, dass Weinbau, wie du sagst, empfindlich ist. Ich hätte gesagt, zu trocken darf es nicht sein, aber auch nicht zu nass. Keine zu späten Frostnächte, keine zu
Richtig.
frühen Frostnächte. Und Ungeziefer sollte auch nicht zu viel dabei sein, wahrscheinlich.
Ja.
Welche Wetterentwicklungen machen euch am meisten Sorgen?
Ja,
Trockenheit, also
genau, Trockenheit.
Trockenheit oder
Also wir hatten
Feuchtigkeit?
22, 23 waren extrem trockene Jahre. Also wir hatten im Sommer fast keinen Regen. Und wenn dann Regen runtergekommen ist, ist er direkt verdunstet. Also das war extrem für uns. Wir hatten auch 22 im Weinberg angepflanzt. Da sind die Hälfte der Reben haben es nicht ins nächste Jahr geschafft. Die mussten wir nachpflanzen. Das ist natürlich ein Extrem. 24 war auch ein Extrem. Viel Regen ist natürlich auch nicht super. Und durch den Klimawandel wird es ja tendenziell einfach auch immer wärmer. Und wir sind hier in der Mosel ein sehr besonderes Anbaugebiet. Wir haben hier cool Climate. Wir haben ein besonderes Klima hier, was uns halt aber einfach ermöglicht, Weine zu produzieren mit moderatem Alkohol. Also so ein Riesling mit 11 Volumenprozent, das geht nicht in jedem Anbaugebiet. Oder ein fruchtsüßen Riesling-Kabinett mit 8 Volumenprozent, das ist hier schon einzigartig. Und der Klimawandel erschwert es uns natürlich, weil wenn wir viel Sonne haben, haben wir viel Photosynthese und der Zucker erhöht sich natürlich. Und dann am Ende des Tages natürlich auch der Alkohol. Und dann sind wir halt jetzt auch gezwungen, in Weinbergsflächen zu investieren, die vielleicht vor 10 Jahren überhaupt nicht attraktiv waren, weil sie viel zu kühl waren. Und jetzt durch den Klimawandel werden die natürlich attraktiver und wir pflanzen da gerne Riesling an, weil wir am Ende des Tages einfach einen leichteren Alkoholwert haben. Oder andersrum, Spätburgunder, Rotweine profitieren natürlich von dem Klimawandel, weil wir hier mittlerweile fast ein mediterranes Klima im Sommer
Ja,
haben.
das wäre auch meine Anschlussfrage gewesen, ob es auch etwas Positives aus der ganzen Situation gibt. Und da wäre auch meine Idee gewesen, dass mit höheren Temperaturen andere Trauben reifen können. Aber klar, wenn ich jetzt höre, dass es zu warm auch nicht sein darf, weil das sich nicht positiv auf den gewünschten Alkohol Gehalt dann
Ja,
auswirkt.
also Riesling steht für die Mosel. Ich glaube, die Mosel ohne Riesling geht auch nicht. Aber dann müssen wir uns halt in Zukunft andere Mittel überlegen oder einfach früher die Trauben ernten. Und ja, dann wird das schon. Ich bin da positiv gestimmt.
Und wirklich unterschiedliche Regionen, also
Ja.
Hanglagen haben,
Ja,
oder?
wir haben hier in der Mosel schön Steilhang. Da ist natürlich im Sommer extrem warm. Aber das macht die Mosel natürlich auch aus.
Ja.
Der Schiefer.
Ja, sind wir mal alle gespannt, wie das weitergeht. Interessant, dass auch so nicht so attraktive Hänge dann auf einmal in ein ganz anderes Licht rücken. Genau, kriegt jeder den Platz, den er verdient. Welches war die größte Herausforderung, die du als Unternehmerin bisher meistern musstest?
Das ist eine sehr gute Frage. Muss ich mal kurz überlegen. okay, also was es für uns als Wilser natürlich aktuell enorm erschwert, ist einfach der bürokratische Aufwand, der uns tatsächlich von der Regierung zusätzlich aufgeladen wird. Das ist schon ein großer Aufwand. Und ja, das kostet uns auch sehr viel Zeit einfach im Büro.
Okay.
Ja.
Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass ihr auch so als traditionelles Unternehmen.
Ja.
Und was sind das so für Richtlinien? Ist das mehr Deutschland oder mehr EU oder?
Das sind einfach deutsche Richtlinien. Wenn wir neuen Wein wegerwerben, kriegen wir natürlich auch vom Staat Subventionen, auch im Steilhang. Aber um die zu beantragen, müssen wir schon sehr viel Papierkram ausfüllen.
Okay.
Ja. Und auf der anderen Seite natürlich der Klimawandel, je nachdem wie das Jahr ist, weil wir können das nicht voraussehen. Und wenn wir dann zu trocken ist, müssen wir dann Wasser in die Weinberge fahren, um die Reben zu bewässern. Und das ist schon auch sehr zeitaufwendig.
Ja, und
kostet viel Arbeit.
also grundsätzlich aufwendig. So große Tanks kannst du ja gar nicht.
Nee.
Ist ja schwierig ranzuschaffen,
ja,
oder?
Da bist du auch viermal so oft unterwegs im Weinberg.
Ja, krass. Ja, ist schon schwierig, also nicht immer einfach das Geschäft.
Nee, aber wir haben uns ja dafür entschieden, mit der Natur zu arbeiten.
Ja.
Ist halt einfach Risiko und Freude zugleich.
Mit der Natur zu arbeiten, ein gutes Stichwort, ne?
Ja.
Aline, wer in der Familie behält den kühlsten Kopf, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert?
Ich würde mal sagen, meine Schwester tatsächlich.
Das wird sie aber freuen.
Ja, also ich und mein Papa, wir sind da manchmal auch sehr aufbrausend, können in Stresssituationen weniger den kühlen Kopf behalten. Aber meine Schwester ist dann der Ruhepol, der einfach mal sagt, jetzt seid mal still und atmet mal tief durch.
Das wird schon.
Ja, genau.
Ach, schön. Schön. Ja, ist doch gut, wenn sich das unterschiedlich verteilt.
Ja.
Jetzt kommen wir mal ein bisschen zum Marketing, Aline.
Mhm.
Rosé statt Rosen.
Ja.
Du machst euer Marketing selbst, oder?
Richtig, ja.
Rosé statt Rosen war um den Valentinstag herum, habe ich gesehen.
Ja.
Fällt dir da immer wieder was Neues ein oder wie holst du dir Inspiration?
Genau, also ich versuche natürlich immer mal wieder neue Sachen auf den Markt zu bringen oder auch einfach zu besonderen Anlässen zusammengeschneiderte Weinpakete rauszubringen. Und natürlich Valentinstag ist immer was Tolles. Muttertag, Vatertag, um die Weihnachtszeit haben wir immer Weinpakete. Und ja, die wiederholen sich dann immer das Jahr über.
Schön. Es gibt das eine Weinsorte bei euch, die durfte ich auch schon mal probieren. Ich glaube, das scheint etwas Bekanntes zu sein. Das habe ich nämlich hier ein paar Mal gelesen, und zwar der Kröver Nacktarsch. Das ist wirklich so. Wie kommt man bitte auf einen solchen Titel, Ali?
Ja, ich kann die Flasche hier auch einmal kurz zeigen. Kröver Nacktarsch ist ein Wein, der hat unser Ort über die deutschen Grenzen hinaus berühmt gemacht. Die erste Erwähnung war 1800 irgendwann, und dann ging es halt wirklich in den 20er Jahren wieder los und wurde publik gemacht. Da wurde die Marketingtrommel einmal angeschmissen. Und die Hochzeit vom Kröver Nacktarsch war eigentlich um die 60er Jahre. Da wurde der Nacktarsch auf den ganzen Weinfesten getrunken. Das war so der Zechwein, der war schön süffig, schön süß. Und ja, dann kam irgendwann der Höheflug, der ist wieder in den Keller gegangen, weil um die Zeit der Glykolskandal war in Österreich mit dem Frostschutzmittel, wo die Weine statt mit Saccharose mit Frostschutzmittel gesüßt worden sind, weil es einfach günstiger war. Und weil die Weine aus Österreich dann auch in Deutschland eingekauft wurden, hatten wir den Skandal dann hier auch in Deutschland. Und dann ging ganz schnell der Ruf von süßen Wein in den Keller. Und dann war die Nachfrage nach dem Kröver Nacktarsch nicht mehr so groß. Aber nach wie vor, mittlerweile ist er wieder schön im Kommen, ist immer ein schöner Mitbringsel. Und ich meine, Man sieht es auf dem Etikett. Das sagt eigentlich ganz genau die Geschichte. Also es gibt viele Geschichten. Die bekannteste ist hier abgebildet, die besagt, dass einst drei Jungs in den Keller geschlichen sind, haben direkt vom Weinfass Wein getrunken und der Papa, der Winzer, hat sie dabei erwischt. Und da gab es einen Klaps auf den nackten Popo. Ja, und da ist der Krümmer Nacktasch. Ist jetzt kein Einheitsprodukt. Also jeder Winzer stellt diesen Wein auch selbst her. Ist typischerweise ein Riesling. Der traditionelle ist lieblich ausgebaut, ist auch bei uns lieblich und ist einfach ein schön leichter Riesling, schön süffig, unkompliziert.
Ach so, der kann sich dann ein bisschen abgrenzen, heißt aber immer Kröver Nacktasch.
Genau.
Ah ja, richtig spannend.
Ja.
Das ist eine nette Geschichte
irgendwie. Ja.
Ich muss ihn nachher unbedingt auch noch probieren. Apropos probieren, ihr geht auch bei der Weinverkostung neue Wege. Ihr bietet auch Weinproben direkt im Weinberg an. Ihr macht auch so nette Events. Was habt ihr euch da alles überlegt? Was kann man bei euch alles machen?
Also bei uns kann man natürlich klassisch die Weinprobe auf dem Weingut machen. Bei uns hier im Weinkeller oder draußen auf der Terrasse. Und wir haben jetzt seit, dieses Jahr, das ist das dritte Jahr, habe ich und meine Schwester Some Wine and Friends gegründet. Das sind quasi Weinproben in den Weinbergen für 20-somethings und Millennials, also für ein junges Publikum. Da haben wir eine schöne Tafel in den Weinbergen aufgebaut und machen da eine Weinprobe mit 6 Weinen. Es gibt Käseplatten, wir erzählen was über den Wein. Zuerst wird da hochgewandert in den Steilhang und dann kann man bei schöner Musik einfach die Aussicht genießen.
Oh, das hört sich toll an. Ja. Was macht ihr dann in den Sommermonaten?
Ja, also wir haben diese Woche Samstag haben wir unsere erste Tour und dann bis Anfang August. Aber dann müssen wir uns die Wochenenden frei halten für die Weinlesevorbereitung.
Es ist ja wahrscheinlich auch dann ein gar nicht so langer Zeitrahmen, wo das möglich ist.
Ja.
Sonst, wie du ja gesagt hast, seid ihr ja dann mit der Lese beschäftigt.
Genau,
ne?
Richtig.
Ja. Ach, schön. Das hört sich schon, so wie du es beschreibst, hört sich das schon toll an, ne? So im Sonnenuntergang zu sitzen.
Ja. Ja, da hat man auch einfach die schönste Aussicht.
Ja. Ja, die Aussicht ist sensationell. Ja, das stimmt. Ich wollte mit dir noch mal so ein bisschen über die Zusammenarbeit mit den anderen Weingütern sprechen. Ihr seid ja streng genommen alles Konkurrenten.
Ja.
Spornt ihr euch gegenseitig an oder spürt man schon, dass man im Wettbewerb steht?
Früher hat man das. Also früher hat man überhaupt nicht miteinander zusammengearbeitet und da hat es keinem den anderen gegönnt. Mittlerweile hat sich das Blatt komplett gewendet. Wir haben mittlerweile ganz viele Jungwinzervereine und Jungwinzer-Stammtische, wo man sich einmal im Monat trifft und einfach verschiedene Weine verkostet, gemeinsam über die aktuellen Probleme im Weinberg spricht und sich einfach austauscht. Weil am Ende des Tages lebt die Region vom Wein und von den Winzern. Und wenn man da nicht zusammenarbeitet, ist das relativ schwierig, weil durch Zusammenarbeit natürlich auch neue Sachen entstehen. Und so haben zum Beispiel auch die Winzer hier in Kröf während Corona ein Mosel-Weinpicknick ins Leben gerufen an der Mosel und andere Veranstaltungen. Und das ist natürlich auch immer ganz schön, was dann dabei rauskommt.
Also doch eher Zusammenarbeit und Kooperation, als sich gegeneinander aufstellen.
Ja.
Und genau.
Weil da gewinnt man viel mehr, als wenn jeder seinen eigenen.
Ist ja auch eine sehr schöne
Sache.
Ja, ja,
absolut.
Schön, dass es in diese Richtung geht. Ist Weinbau immer noch eine eher männliche Domäne oder hat sich das mit dem Generationenübergang auch verändert?
Ja, mittlerweile ist die Weinwelt eigentlich auch weiblich. Also ich verstehe, dass du das sagst. Früher, als ich mit meiner Schwester hier aufgewachsen bin, war die Weinwelt für uns männlich. Wir kannten das einfach nicht, dass Frauen als Winzerinnen arbeiten. Und es hat sich jetzt einiges getan. Also es gibt unheimlich viele Winzerinnen in ganz Deutschland und auf der Welt. Und das ist einfach schön, sich auch mit denen auszutauschen. Und am Ende des Tages ist es natürlich auch ein Knochenjob. Aber wir haben viele Maschinen, die uns auch einfach die Arbeit im Weinberg erleichtern. Und das kriegen wir auch ganz gut hin als Frauen.
Ja, toll. Ich habe gelesen, dass es sogar ein Netzwerk für Frauen in der Weinbranche gibt.
Genau.
Da bist du dann bestimmt auch ein Teil dieses Netzwerks,
Ich war schon
oder?
Auf vielen Veranstaltungen. Das ist Venissima zum Beispiel. Es gibt aber auch viele andere Netzwerke. Und es ist einfach schön, sich damit auch mit den Frauen auszutauschen.
Das heißt auch Frauen aus anderen Regionen.
Genau, ja. Also durch Social Media ist man auch schon so gut vernetzt mit den Mädels. Und alle sind offen. Und wenn man Hilfe braucht, kann man auch einfach gerne schreiben. Und das ist eigentlich sehr schön.
Ja, schön. Und geht das auch über Deutschland hinaus? Oder seid ihr so ein...
Das ist eine sehr gute.
Ist es in Südafrika?
Also es gibt eigentlich überall auf der Welt Gemeinschaften, ja. Es gibt natürlich auch viele Events, wo man dann auch internationales Publikum trifft und internationale Winzerinnen. Und da ist man eigentlich auf der ganzen Welt vernetzt.
Toll. Das ist schon cool, ne, dass das heute geht.
Ja, absolut.
Und unterscheidet euch natürlich von den vorhergehenden Generationen. Es hat sich natürlich da auch ganz andere Ideen nochmal miteinander holen kann, ne? Wenn man über Wein spricht, wird ja viel darüber gesprochen, dass Wein Charakter hat. Wenn dein Lieblingswein ein Charakter wäre, was wäre er dann?
Okay, da fragst du mich was. Das ist eine sehr gute Frage, weil ich habe eigentlich per se keinen Lieblingswein. Es kommt immer genau auf den Moment an, auf die Atmosphäre, was ich gerade mache. Und jetzt gerade, wenn mein Lieblingswein eigentlich ein schöner sommerlicher Wein, der schön leicht ist, der Spaß macht, den Wein zu genießen, zu trinken, der sich nicht so in den Vordergrund stellt. Ich würde jetzt einfach mal ein Rosé sagen.
Ja, Rosé finde ich super. Rosé-Weine.
Ja.
Hat sich Rosé auch noch ein bisschen anders entwickelt? Ich hatte das Gefühl früher, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass es früher gar nicht so Rosés in Deutschland gab. Ist
ja,
so meine Wahrnehmung. Also Rosé hat sich irgendwie in den letzten Jahren total entwickelt.
Richtig, so Rosé ist ein richtiges Trendgetränk geworden. Das war früher sehr verrufen. Aber mittlerweile geht eigentlich kein Sommer ohne einen schönen fruchtigen Rosé oder halt auch einen Riesling. Und das ist ja sehr im Kommen.
Schön. Also ich sehe, Wein ist ein Geschäft, wo man noch viel viel erfahren wird, glaube ich.
Ja, absolut.
Irgendwie hier in der Region sich noch viel verändern wird, sich ganz viel positiv entwickeln wird. Und das finde ich wahnsinnig schön zu sehen und zu hören.
Ja.
Aline, das ist ein ganz großartiges Gespräch. Ich danke dir schon mal sehr dafür.
Sehr gerne.
Ich würde jetzt ganz gerne mit dir nochmal in den Weinberg aufbrechen.
Ja.
Mal schauen, was ich da nochmal sehen und lernen kann. Und ich freue mich nachher auch auf unsere abschließende Weinprobe.
Sehr gerne.
Jetzt sage ich noch mal ein ganz herzliches Dankeschön an dich, dass du dieses Gespräch heute mit mir führst. Ich wünsche dir und der Familie und dem jungen Unternehmen ganz, ganz gutes Gelingen.
Danke,
auch,
Mona.
Dass das weiterhin sich so positiv entwickelt und dass ihr viel Freude am Tun haben werdet.
Ja, danke, dass du hier heute da bist.
Danke.
Tschüss.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast einfach auf dem Podcast-Kanal deines Vertrauens. Wenn du noch mehr wissen möchtest, folge den Work-Life-Stories gerne auf Instagram. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder einschaltest. Bis dahin, bleibe gesund und optimistisch. Deine Mona Rüssmann.